Während der Vorbereitung für diese Folge ist mir eine Geschichte eingefallen, die ich als Kind erlebt habe, oder zumindest meine ich mich an die Geschichte erinnern zu können, die mir jetzt im Nachhinein irgendwie komisch kam. Ich weiß, dass ich zu Beginn noch öfter darüber nachgedacht hatte und das dann aber über die Zeit irgendwie wegrationalisiert hatte oder so. Also, als ich noch ein junges Kind war, vielleicht so 6 oder 7, haben wir in einem anderen Haus gewohnt als jetzt, was recht nah am Wald war. Entsprechend viel war ich dann auch mit Freunden und Freundesfreunden und Bekannten und so, halt mit Kindern aus der Nachbarschaft im Wald unterwegs. Und diese Geschichte, die mir halt wieder eingefallen ist, ist kurz vor unserem Umzug passiert. Und das ist zum Beispiel so ein Beispiel von dem Wegrationalisieren. Ich hatte damals das Gefühl, dass das ein recht plötzlicher Umzug war. Aber über die Zeit habe ich halt gedacht, naja gut, es kam mir als Kind kam mir das halt so vor. Weil ich halt noch ein Kind war und dann erzählen mir meine Eltern das eben auch nicht alles. Also auf jeden Fall, kurz nach der Geschichte sind wir umgezogen. Und was passiert ist, ist, dass ich mich daran erinnere, dass ich mit meinem Freund Christoph, dem ich damals gut befreundet war, wir haben viel zusammen gemacht, wir waren noch zusammen auf dem gleichen Kindergarten und so. Na, auf jeden Fall war ich mit Christoph und mit seinem Freund Niklas im Wald. Und nachdem wir dann so ein bisschen rumgelaufen sind, natürlich ein bisschen abseits der Wege und so, wie man als Kind halt so im Wald rumläuft, hat Niklas angefangen, eine Geschichte zu erzählen. Eine große Geschichte. Also zumindest hatte ich damals das Gefühl, dass er das machen möchte, um uns halt Angst zu machen. Und der hat uns erzählt, dass ein sehr großer Mann vor einer Weile einen seiner Freunde entführt hatte. Und ich weiß jetzt nicht mehr, wie der Freund hieß, weil ich das eben, wie gesagt, für eine Gruselgeschichte gehalten habe. Deshalb habe ich gedacht, dass es diesen Freund gar nicht gegeben hat. Und ja, die meiste Zeit über habe ich das bis heute gedacht. Und ich habe es auch nicht rausgefunden, ob es diesen Freund wirklich gab. Aber auf jeden Fall hat er uns eben erzählt, dass dieser sehr große Mann ihn und seinen Freund damals verfolgt hatte. Und irgendwann war der Freund dann weg und dass der Mann ihn seitdem verfolgt. Ich weiß noch, dass Christoph und ich das eben für eine unheimliche Geschichte gehalten haben. Und dann haben wir halt, während wir dann weiter durch den Wald gegangen sind, so das gemacht, was man dann so entsprechend macht. Wenn man so ein bisschen Angst hat, dann möchte man das irgendwie lustig machen. Das heißt, wir haben uns gegenseitig erschrocken. Wobei, rückblickend würde ich sagen, dass primär Christoph und ich uns gegenseitig erschrocken haben. Und dass Niklas relativ ruhig war bei all dem. Aber das ist halt etwas, wo mir ich meine Erinnerung einfach täuschen kann, dass ich das jetzt überinterpretiere oder so. So, wir sind also recht lange im Wald. Und dann kam irgendwann die Phase, wo wir uns gegenseitig eingeredet haben, dass wir diesen Mann tatsächlich irgendwie im Wald sehen. So, guck mal da vorne, der Baum sieht ja nicht irgendwie komisch aus. Und ja, wirklich, und dann haben wir angefangen rumzuschreien halt, na, oder ist er. Das ist aber halt dieses Kindermassenhysterie-Phänomen. Das hatten wir dann später, da haben wir den grünen Mann erfunden. Wir wussten, dass wir den einfach erfunden hatten, aber wir haben uns halt alle drauf eingelassen und dann haben wir uns eingebildet, den irgendwo zu sehen. Und mit diesem großen Mann, den Niklas eben sehr groß, blass, schwarze Sachen oder so beschrieben hatte, hatten wir also das Gleiche. Oder zumindest habe ich lange Zeit gedacht, dass das das Gleiche war. Wir haben nicht wirklich was gesehen. Wir haben es nur so lange gegenseitig Angst gemacht, bis wir geglaubt haben, wir haben es gesehen. Und dann sind wir gegenseitig drauf eingestiegen. Das ist uns dann aber irgendwann zu viel geworden, nachdem wir irgendwie, ich glaube, 3, 4 Mal oder so gesagt haben, oh, da ist er wieder, und wieder weggerannt sind. Es ist uns dann wohl doch allen irgendwie zu gruselig geworden. Und wir sind aus dem Wald gegangen. Ja, und dann irgendwann einfach nach Hause. Beziehungsweise, ich weiß, dass ich beim Christoph zum Abendessen war. Weil wir das damals abgesprochen hatten irgendwie. Ich glaube, meine Mutter war aus irgendeinem Grund nicht zu Hause und deshalb habe ich bei meinem Freund gegessen, der eben noch sehr stark in der Nähe gewohnt hat, vielleicht 100, 200 Meter oder so. Naja, auf jeden Fall, Niklas wohnte ein bisschen die Straße hoch und deshalb haben wir uns getrennt, nachdem wir aus dem Wald raus sind. Also wir sind eben zu Christoph rein und Niklas musste aber noch ein bisschen die Straße hoch. Das heißt, wir haben uns verabschiedet und wahrscheinlich irgendwie so rumgeblödelt. Pass auf, dass sich der große Mann nicht kriegt oder so. So, wir waren dann aber halt bei Christoph, wir haben Abend gegessen. Was weiß ich jetzt nicht mehr, das ist aber auch, glaube ich, nicht wichtig. Als es dann irgendwann spät wurde, habe ich gesagt, dass ich nach Hause muss, was ich auch wirklich musste, weil ich weiß noch, dass ich am Vortag schon mal zu spät zu Hause war und deshalb eine ordentliche Portion Ärger bekommen habe, weshalb ich es eben an dem Tag eilig hatte, pünktlich nach Hause zu kommen. Naja, auf jeden Fall war ich auf dem Weg zurück, wie gesagt, sind ein paar hundert Meter gewesen, also wenn überhaupt. Aber auf diesen 100 Metern oder so musste man an einer kleinen Gasse vorbei, die so zwischen zwei Häusern entlang führt, Richtung Wald. Da war ein Fußballplatz, also wenn man durch die Gasse durchgeht, war ein kleiner Fußballplatz, der vor dem Wald war. Es war nicht richtig ein Fußballplatz, war einfach nur zwei Metallrahmen und die Linien musste man sich dann quasi denken, aber als Fußballplatz konzipiert, sagen wir so. Naja, auf jeden Fall weiß ich, dass nachts die Gasse natürlich sowieso dunkel ist und ich hatte sowieso ein bisschen Angst wegen der ganzen Geschichte. Wenn wir ehrlich sind, als Kind hat man vor sowas einfach Angst. Ich erinnere mich, dass in dieser Gasse, dann aber, während ich vorbeigegangen bin, mich so ein bisschen versucht habe zu beeilen, ein Mensch gestanden hat, ein Kind, glaube ich. Also, naja, also Niklas stand da, so. Zumindest meine ich, es wäre Niklas gewesen. Weil die Gasse rückblickend mir ein bisschen dunkler vorkam, als sie normalerweise war. In der Gasse stand halt jemand, der generell so aussah wie Niklas, würde ich sagen. Der aber auf jeden Fall Niklas Stimme hatte. Und ich weiß noch, wie dann Niklas eben aus der Gasse was gesagt hatte und ich deshalb stehen geblieben bin. Weil mich das quasi überrascht hat und ich kannte halt Niklas. Deshalb bin ich stehen geblieben, obwohl ich ein bisschen Angst vor der Gasse hatte. Was er zuerst gesagt hatte, hatte ich eben nicht verstanden. Als ich dann aber stehen geblieben bin und hingeguckt habe, habe ich gehört, wie Niklas sowas sagte, wie der große Mann ist nicht böse. Komm mit mir. Damals bin ich nicht mitgegangen, weil ich keinen Ärger bekommen wollte. Heute werde ich mit ihm gehen. Niklas war wieder hier. Und der große Mann ist wirklich nicht böse. Seine Hand auf meine Schulter hat am Anfang ein bisschen wehgetan. Komm doch auch mit uns. Hallo und herzlich willkommen zum wenig originellen Podcast. Einige von euch haben es vielleicht schon in der Geschichte am Anfang erraten. Es wird diesmal um den Slenderman gehen. Dieses gesichtslose, zu große Internetmonster mit den langen Armen und dem schwarzen Anzug, das seit ein paar Jahren die Popkultur und vielleicht auch das echte Leben heimsucht. Ich habe eine Weile überlegt, wie ich diesen Podcast aufziehen möchte und habe mich dann in letzter Sekunde quasi dafür entschieden, dass ich zuerst damit anfangen möchte, woher der Slenderman wirklich kommt und erst dann auf den eigentlichen Mythos Slenderman eingehen möchte. Für diese Reihenfolge habe ich mich entschieden, weil ich den Slenderman gerade deshalb so interessant finde, weil es sehr einfach ist nachzuprüfen, woher der Slenderman eigentlich kommt, er aber dennoch so ein großes Phänomen geworden ist. Als Anreiz, heute über den Slenderman zu sprechen, nehme ich den Film, der angekündigt worden ist, kürzlich, und jetzt vielleicht wieder den Slenderman-Mythos so ein bisschen ins Leben holt. Er hatte jetzt seit einer Weile eher Stillschweigen, es ist nicht viel Großes um den Slenderman passiert, wenn man einfach mal von dem sehr großen Ding absieht, auf das ich am Ende zu sprechen kommen werde. Ja, aber auf jeden Fall sah ich mich durch diesen Film wieder ein bisschen dazu motiviert, mich nochmal mit dem Slenderman auseinanderzusetzen. Und das habe ich dann wieder gemacht und schon wieder hat mich der Slenderman in seinen Bann gezogen. Naja, also wie gesagt, ich werde damit anfangen, dass ich ein bisschen ausbreite, woher der Slenderman kommt und wie der diesen großen Status überhaupt erreicht hat, also wie die Ausbreitungsgeschichte des Slenderman quasi war. Um das nachvollziehen zu können, setzen wir uns in unsere kleine, wenig originelle Zeitmaschine und reisen zurück ins Jahr 2009. 2009 steht immer noch im Schatten der Finanzkrise 2007. Obama tritt sein Amt an und auch die Schweinegrippe haben wir mittlerweile schon hinter uns. Und das ist vielleicht das Wichtigste, wissen wir aber jetzt noch nicht. Am Ende des Jahres wird der Braunbrustigel zum Wildtier des Jahres gewählt. Unsere Zeitmaschine hält am 8. Juni 2009. Als internetbegeisterte Person ist das Erste, was wir tun, natürlich den PC anzuschmeißen, uns mit dem Modem einzuwählen und ins Internet zu gehen. Genau genommen ins Forum der Comedy-Webseite Something Awful. An diesem Tag eröffnet der Nutzer GRogeryGGG, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass man das so ausspricht, in besagtem Forum den Create Paranormal Images Thread. Die Idee dieses Threads ist sehr simpel formuliert. Hey Leute, ich schaue mir ab und zu solche Geisterdokumentationen an, wenn sie diese verstörenden Bilder zeigen. Und ich fände es super cool, wenn irgendwann mal eins meiner Bilder in so einer Dokumentation gezeigt werden würde. Eins von den Bildern, die ich bearbeitet habe. Wenn es euch auch so geht, dann zeigt mal die Bilder her, die ihr bearbeitet habt. Und ihr könnt auch gerne noch eine kleine Geschichte dazu ausdenken. So, jetzt müssen wir 2 Tage an unserem PC sitzen bleiben und uns etwa 90 andere Beiträge angucken, die am Anfang noch loben, wie toll die Idee ist, und dann nach und nach immer wieder selber ein paar unheimliche Bilder veröffentlichen. Dann aber endlich, am 10. Juni 2009 um 13.07 Uhr, kommt der Moment, auf den wir alle gewartet haben. Der Nutzer Victor Search veröffentlicht 2 unheimliche Bilder im Internet. Das erste ist das Bild von einem Spielplatz oder so in Schwarz-Weiß gehalten. Wir sehen im Vordergrund eine Rutsche, auf der Kinder spielen, eins der Kinder steht auf der Leiter zur Rutsche und guckt in die Kamera. Und im Hintergrund sehen wir einen recht großen Baum. Unter diesem Baum sind ein paar Kinder, die spielen oder rumsitzen oder rumstehen. Und wenn wir genau hingucken, sehen wir in der Mitte dieser Kinder eine Art Wesen stehen, das wesentlich größer ist als das, was man erwarten würde. Also es überragt die Kinder deutlich Und wahrscheinlich würde es auch neben einem durchschnittlich großen Menschen immer noch ein oder zwei Köpfe größer sein. Besonders auffällig an diesem Wesen ist vor allem sein rechter Arm oder linker Arm, je nachdem, ob es das anguckt oder nicht. Denn anstatt einem normalen Arm scheinen hier 4 oder 5 Tentakel aus dem Oberkörper zu sprießen. Das zweite Bild ist auch in Schwarz-Weiß gehalten. Wieder eine Gruppe Kinder, diesmal wahrscheinlich etwas älter, ja im Teenageralter, vielleicht eine Schulklasse oder so, die vor einem Gebäude stehen und etwas beunruhigt aus der Wäsche gucken. Der Junge ganz vorne guckt sogar wütend auf die Kamera. Auf jeden Fall scheint sie sich von diesem Gebäude wegzubewegen. Und relativ in der Mitte ist wieder eine recht undefinierbare Erscheinung zu sehen. Wieder ein recht großes Wesen mit einem kopfähnlichen Fortsatz auf dem Oberkörper. Und sowohl der Hals, der sehr lange Hals, als auch dieser Kopf sind eben komplett weiß. Unter den Bildern steht dann sowas wie, diese Bilder wurden irgendwie 1989 gemacht. Die Fotografen sind entweder unbekannt oder tot. Und die Fotos wurden kürzlich aus einem Archiv gerettet, das niedergebrannt ist. Die Leute im Forum finden aus irgendeinem Grund gerade diese Bilder besonders gut von all den anderen, die bislang veröffentlicht wurden. Und der Slenderman ist geboren, denn Victor Search hatte in diesem Post dem Wesen den Namen Slenderman gegeben. Victor Search, der mit echten Namen übrigens Erik Knudsen heißt, hält mittlerweile Urheberrechte am Slenderman. Also wir können uns sicher sein, dass das der Moment ist, in dem der Slenderman geboren wurde. Nachdem er sich ein paar Tage in diesem Forum ausgebreitet hat, beziehungsweise primär in diesem Thread Anklang gefunden hat, die Leute ihn toll fanden, kleine Geschichten dazu erfunden haben, vielleicht eigene Bilder gefälscht dazu hatten, schwappt der Slenderman dann auch auf den Rest des Internets über. Und zwar in Form von mehreren Alternate Reality Games oder Alternate Reality Experiences. Dabei handelt es sich um fiktionale Geschichten, die in der realen Welt passieren. Je nachdem, ob man von einer Alternate Reality Experience oder von einem Alternate Reality Game spricht, unterscheidet man vor allem die Zuschauerinteraktion. Bei einer Alternate Reality Experience ist die nämlich quasi nicht vorhanden, der Zuschauer ist einfach nur das, ein Zuschauer, und in einem Alternate Reality Game kann der Zuschauer aber auch aktiv an der Handlung teilnehmen, irgendetwas suchen oder so. Wichtig ist auch, dass die Ereignisse in Echtzeit passieren. Es soll sich eben tatsächlich so anfühlen, wie etwas, das wirklich passiert. Grundleger dafür, oder zumindest glaube ich, dass der Grundleger für diese Art von Entertainment ist übrigens The Blair Witch Project, der Film, der nicht nur Found-Footage-Horror erfunden hat, sondern auch das Alternate Reality Game. Denn die Marketingkampagne für The Blair Witch Project hat die Leute damals dazu geführt zu glauben, dass das wirklich gibt. Ich weiß es jetzt nicht mehr genau, aber ich glaube, es wurde ein Buch veröffentlicht oder so. Und in dieser Stadt wurden Interviews gehalten und so, dass das Ganze eben tatsächlich ein Phänomen ist. Und das sind Alternate Reality Games. Besonders hervorheben muss man die Alternate Reality Experience Marble Hornets. Das ist nämlich das erste ARG oder ARE, das über den Slenderman an den Start gegangen ist. Und zwar schon 10 Tage nach der Erfindung des Slenderman. Marble Hornets fand komplett auf YouTube statt. Namentlich auf dem YouTube-Channel Marble Hornets und am zweiten YouTube-Channel, der später aktiver wurde, der To The Archist. Die Handlung beginnt damit, dass ein zunächst namentlich nicht bekannter Erzähler oder Protagonist von einem Freund eine Reihe von Videokassetten bekommt, die dieser Freund noch von einem abgeblasenen Filmprojekt übrig hatte. Der Protagonist geht also durch diese Videos und ihm fallen aber ein paar merkwürdige Sachen auf. Und diese merkwürdigen Sachen lädt er eben auf YouTube hoch. Vor dem eigentlichen Clip, den er dann zeigt, gibt es immer einen weiß auf schwarzen Erzähltext, der so kurz den Hintergrund davon erklärt. Und dann wird das eigentliche Video gezeigt eben. Hier, schaut, das ist komisch gewesen und das ist komisch gewesen. Und so entwickelt sich das Ganze. Es wird eben auf den ersten, ich würde sagen, die ersten 8 Videobeiträge oder so, sind eben Ausschnitte aus diesem abgeblasenen Filmprojekt und oder aus den Videokassetten, die im Rahmen dieses Filmprojekts entstanden sind. Und es wird direkt am Anfang deutlich, dass ein klar vom Slenderman inspiriertes Wesen eine zentrale Rolle in dieser ganzen Erzählung haben wird. So, auf jeden Fall entwickelt sich das Ganze dann so weit, dass irgendwann der Freund Alex verschwindet und der bislang namentlich nicht bekannte Erzähler immer mehr aus dem Schatten rückt quasi und anfängt selber Ermittlungen darüber anzustellen, was mit Alex passiert ist. Wir finden dann raus, dass der Name des Protagonisten Jay ist und über die nächsten Videos verfolgen wir dann eben, wie bei ihm, naja, alles irgendwie schlimmer wird. Das Ganze wird immer unheimlicher, es passieren merkwürdige Dinge und so weiter. Relativ früh schaltet sich in diesen stetigen Upload von Videos ein zweiter YouTube-Channel ein, den ich eben schon erwähnt hatte, nämlich To The Ark. Am Anfang veröffentlicht er einfach nur sehr, sehr kryptische Videoantworten auf die gerade hochgeladenen Videos. Also die enthalten irgendwelchen merkwürdigen Text oder so. Als das Ganze aber weiter voranschreitet und gerade Jay aktiver wird bei den Ermittlungen, werden auch die To The Ark Videos immer bedrohlicher, weil aus denen hervorgeht, dass irgendeine dritte Person Jay bei all dem filmt. Also wir sehen nach einer Weile zum Beispiel, dass Jay in einem Haus zusammenbricht. Und die Videoantwort von To The Ark ist, dass jemand dasteht und den zusammengebrochenen Jay filmt. Sowas in der Art halt. Naja, das Ganze entwickelt sich dann über insgesamt 133 Videos, sowohl auf dem Marvel Hornets Channel als auch auf dem To The Ark Channel. Und ist dann sein Ende gefunden. Als das Ganze abgeschlossen war, wurde gar kein Hehl draus gemacht, dass sich bei dem Ganzen eben um eine fiktive Geschichte, um ein ARE handelt. Mittlerweile kann man das komplette Marble Hornets Erlebnis kaufen, als große DVD-Box, wo all die Videos drauf sind, es Blicke hinter die Kulissen gibt, Audiokommentare vom Cast und Crew gibt und so weiter. Ja, und damit endete dann die Marble Hornets Reihe nach 5 Jahren fast. Also, wie gesagt, das Ganze spielt eben in Echtzeit. Das heißt, das beinhaltet auch durchaus längere Pausen zwischen Videos und so weiter. Naja, aber das war zum Beispiel einer der Dinge, die dazu beigetragen haben, dass der Slenderman sehr bekannt wurde und den Mythos des Slendermans weiter aufgebaut haben. Es gibt noch andere ARGs und ARES, die sich mit dem Slenderman befassen, die auch recht kurz danach kamen. Die zwei größten davon, neben eben Marble Hornets, sind Tribe 12 und Everyman's Hybrid. Beide sind mehr als ARG angelegt, das heißt, die legen wesentlich mehr Wert auf Zuschauerinteraktion. Die verteilen die Geschichte auch auf mehr Dinge als nur YouTube. Also die Twitter-Kanäle von beiden sind zum Beispiel ein wichtiger Teil des Erlebnisses und so. Und soweit ich weiß, ist Everyman Hybrid, was die Verteilung der Inhalte auf unterschiedliche Medien angeht, das Größte. Also es geht über mehrere Online-Foren, eben Twitter, mehrere Twitter-Kanäle, mehrere YouTube-Channel. Sehr ausgebreitetes Ding, sehr viel Aufwand drin. Tribe 12 ist vor allem deshalb auffällig, weil es sehr viele Special Effects nutzt. Also der Slenderman hier ist animiert, er wird mit wackelnden Tentakeln und so dargestellt, weil die Special Effects eben hier eine große Rolle spielen. So oder so sind diese ARES und ARGs in meinen Augen ein extrem großer Faktor dafür, dass der Slenderman letztlich so populär geworden ist, weil sie es zum einen eben mehreren Leuten zugänglich gemacht haben, zum anderen aber auch, weil sie den Mythos des Slenderman immer weiter ausgebaut haben und durch diese interaktive Art, die dann vor allem Tribe 12 und Everyman's Hybrid hatten, immer mehr Leute in den Bann des Slendermans gezogen haben. Die nächste Etappe bezeichne ich mal als die Creepypasta-Etappe. Generell zu Creepypastas, das sind Horrorgeschichten, die sich über das Internet verbreiten und als real dargestellt werden. Also wenn man es genau nimmt, sind auch schon die Bilder von Victor Surge und diese ARGs und ARAs Creepypastas, weil sie eben als real dargestellt werden, Horrorgeschichten sind und sich über das Internet verbreiten. Der Wortursprung von Creepypasta ist übrigens wieder ein anderes Kunstwort, Copypasta. Also Creepypasta ist quasi das Horror-Untergenre von Copypasta. Und Copypasta ist eine Wortschöpfung aus den englischen Begriffen Copy und Paste. Das sind eben die Computerbefehle, die man gibt, wenn etwas kopiert werden soll und später wieder eingefügt werden soll. Copy, kopieren und Paste, einfügen. So, was ich immer konkret mit Creepypastas meine, sind tatsächlich Kurzgeschichten, die im Internet verbreitet werden, Horrorgeschichten, die den Slenderman beinhalten und entweder den Anspruch stellen, real zu sein oder aber klar fiktiv sind. Warum ich diese Creepypastas als eigene Etappe sehe und nicht zu den ARGs und ARES packe, liegt daran, dass Creepypastas in meinen Augen den Slenderman für eine ganze Weile auf einem klaren Bekanntheitsniveau gehalten haben. Also für eine ganze Weile, würde ich sagen, ist die Bekanntheit des Slendermans dann nicht mehr gewachsen, nachdem dieser ganze ARG-Hype da war. Und diese kleine Passage oder diese ausgedehnte Passage nenne ich jetzt einfach eben die Creepypasta-Epoche. Also der Slenderman war immer noch da, immer noch im Bewusstsein des Internets sozusagen, aber er hatte keinen Boom oder so. Einfach eine Phase der Stagnation. Was den Slenderman oder das Phänomen Slenderman dann aber im Internet hat explodieren lassen, ist ein Indie-Horrorspiel. Und zwar das Spiel Slender the Eight Pages. Das ist ein kleines, kostenloses Horrorgame gewesen, das von einzelnen Personen entwickelt wurde, Mark J. Hedley, und es war gerade auf YouTube ein enormer Hit. Das Spielprinzip ist extrem simpel. Man ist alleine mit einer Taschenlampe und einer Videokamera in einem abgesteckten Waldgebiet unterwegs und muss 8 kleine Papierfetzen finden. Der Clou ist eben, dass der Slenderman dabei hinter dir her ist und je mehr Seiten du findest, desto aufdringlicher wird er. Der Slenderman selber tritt hier als recht groß auf, schwarzer Anzug, rote Krawatte, glaube ich, kein Gesicht. Und die Regeln für ihn sind sehr einfach. Immer wenn man ihn irgendwo sieht, ist er absolut regungslos. Wenn man ihn zu lange anschaut, wird das Bild immer kriseliger und man stirbt. Wenn man ihm zu nahe kommt, passiert das Gleiche. Und letztlich kann sich der Slenderman teleportieren, wenn man ihn nicht anschaut. Das Ganze ist also ein unberechenbares Schockfest quasi. Und gerade auf YouTube kommt sowas extrem gut an, wenn YouTube-Channel mit vielen Abonnenten anfangen, okay, dann spielen wir jetzt Slender, die 8 Pages, und dann kann man sich ein 20-Minuten-Video dazu angucken oder so, wie die immer wieder zusammenzucken, übertrieben schreien, aus dem Raum rennen, was weiß ich. Und dieses Horrorspiel hat aber in meinen Augen dafür gesorgt, dass der Slenderman letztlich in der gesamten Internetkultur bekannt wurde. Und ein guter Beweis dafür, finde ich, ist, dass sehr viele Leute den Slenderman Slender nennen und das Man einfach weglassen, weil das Spiel eben zu Beginn Slender hieß und dann irgendwann in Slender die 8 Pages umbenannt wurde, weil er eben diese 8 Seiten finden soll. Hier hört dann die Entwicklung des Slenderman quasi auf. Der Slenderman hat es geschafft, von 2 Bildern in einem relativ nischigen Internetforum zu einem Horrormonster zu werden, das das gesamte Internet kennt. Als nächstes möchte ich mich jetzt damit befassen, was der Slenderman aber eigentlich ist. Also, wir wissen, woher der Mythos des Slenderman kommt, aber wir haben uns noch gar nicht damit befasst, was der Mythos des Slenderman eigentlich ist. Wer ist der Slenderman, was kann er und warum ist er unheimlich? Das Ding ist, dass die Natur des Mythos als Gemeinschaftsprojekt des Internets das Ganze sehr unübersichtlich macht und sehr unüberschaubar. Weil der Slenderman eben über das Internet gewachsen ist, gibt es keine klaren Regeln für Slenderman. Also verglichen mit Bloody Mary oder so, ist es nicht so, dass alle wissen, guck in den Spiegel und sag dreimal Bloody Mary, dann kommt sie und tötet dich. So, der Slenderman ist was ganz anderes. Der ist eben durch 2 Bilder entstanden und ist dann gewachsen dadurch, dass die Leute diese Bilder so unheimlich fanden, dass sie selber etwas damit machen wollten. Ich werde dennoch versuchen, so die Grundgedanken des Slenderman-Mythos ein bisschen zu erklären. Sehr hilfreiche Quelle dafür war der Slenderman-Wiki, der an sich schon irgendwie interessant ist, aber darauf komme ich später nochmal zurück. Und was ich da gelernt habe, ist, dass man zwischen dem Originalmythos und dem erweiterten Mythos des Slenderman unterscheidet. Weil es gibt scheinbar Leute, die sagen, nein, der Slenderman ist nur dieser originale Mythos und alles andere verfälscht den Slenderman, das wollen wir nicht, bla. Diese Leute nennen sich Surgisten, benannt nach Victor Surge eben, der den Slenderman damals erfunden hatte. Und diese Surgisten berufen sich als Originalmythos eben nur auf das Something Awful Forum und die Beiträge, die in den ersten paar Wochen, nachdem die Bilder gepostet wurden. Das heißt, die lassen also die Alternate Reality Games, Marble Hornets, Tribe 12, Everyman Hybrid, die ganzen Creepypastas und so aus dem Mythos raus. Es ist nur das, was im Something Awful Forum gepostet wurde, echter Teil des Mythos. Und ich werde jetzt gleich dann erstmal eine Liste durchgehen, in der ich ein bisschen wiedergebe, auf was sich der Slenderman-Wiki geeinigt hat in Sachen Mythos des Slenderman. Direkt vorweg, ich denke, der größte Unterschied zwischen dem Originalmythos und dem erweiterten Mythos ist, dass der Originalmythos den Slenderman mehr als Kreatur sieht und der erweiterte Mythos den Slenderman mehr als Entität. Im Originalmythos ist der Slenderman ein wesentlich greifbareres Monster als im erweiterten Mythos. Was ich damit meine, wird, glaube ich, klar werden, wenn ich die Punkte jetzt mal so ein bisschen durchgehe. Das erste auf der Liste ist etwas, was ich, der den Slenderman zuerst durch das Videospiel eben kannte, immer für eine Selbstverständlichkeit gehalten hatte. Nach dem erweiterten Mythos hat der Slenderman nämlich kein Gesicht. Der Originalmythos sagt aber, dass der Slenderman sehr wohl ein Gesicht hat, dass es nur nicht auf Film zu sehen ist. Ein guter Kompromiss, den ich gelesen hatte, ist, dass der Slenderman zwar nicht wirklich ein Gesicht hat, aber die Illusion eines Gesichts erzeugt, um Menschen zu täuschen. Und diese Illusion aber nicht auf Videokameras oder auf Fotokameras übertragen werden kann. Dann, was allgemein anerkannt wird, ist, dass der Slenderman recht feine bis edle Kleidung trägt. Also einen schwarzen Anzug, ein weißes Hemd, vielleicht eine Krawatte, je nachdem. Und wo sich aber der erweiterte Mythos und der Originalmythos voneinander unterscheiden, ist, dass laut dem Originalmythos der Slenderman noch ab und zu Hüte und Kopfbedeckungen trägt. Und das macht er nach dem erweiterten Mythos eben nicht. So, jetzt kommen wir zu den Punkten, wo es ein bisschen deutlicher wird. Diesen Unterschied, den ich am Anfang gesagt habe, von wegen Kreatur und Entität. Nach dem Originalmythos ist der Slenderman nämlich sehr aggressiv und brutal. Das heißt, er verstümmelt seine Opfer, indem er sie zum Beispiel auf Bäumen aufspießt oder einfach nur auseinandernimmt. Dabei fällt hier unter Opfer nicht nur Menschen, sondern auch Tiere. Im erweiterten Mythos ist es so, dass der Slenderman eher schleichend und bedrohlich ist. Das heißt, die Opfer verschwinden einfach irgendwann und werden dann nicht mehr gefunden. Anders als dass sie einfach nur entweidet irgendwo aufgefunden werden. Dazu kommt, dass im Originalmythos der Slenderman wohl auch irgendwie Feuer beherrscht oder so. Oder einfach nur ein Pyromane ist. Weil immer wenn irgendwo Hinweise hinterlassen werden, dann fängt dieser Beweissammelort irgendwann Feuer oder wird abgebrannt. Im erweiterten Mythos spielt auch Gedankenkontrolle eine große Rolle. Der Slenderman hat nach dem erweiterten Mythos einen mentalen Einfluss auf die Opfer. Das kann zum einen einfach zu so Krankheitsgefühlen führen oder so, extreme Paranoia. Das kann aber auch so weit gehen, dass die Opfer des Slendermans zu sogenannten Proxys werden und quasi dann Marionetten des Slendermans sind, die durch Gedankenkontrolle beherrscht werden. Im originalen Mythos gibt es sowas eigentlich nicht. Dazu kommt auch, denn ein Punkt auf der Liste, den ich nicht so richtig zustimme, was den erweiterten Mythos angeht, ist, dass laut dem originalen Mythos der Slenderman Menschen imitieren kann, sowohl in Stimme als auch in Aussehen. Und im erweiterten Mythos, dass aber nicht so wirklich der Fall ist, also dass er sich nicht als Mensch ausgibt, sei es jetzt durch Stimme oder durch Erscheinungsbild. Hier habe ich die Erfahrung gemacht, dass es da stark auf das Medium ankommt. Also in irgendwelchen Videos oder so habe ich den Slenderman tatsächlich nie erlebt, dass er Menschen nachmacht oder so. Aber gerade wenn man sich Creepypastas durchliest, also geschrieben Horrorgeschichten dazu durchliest, dann passiert das nach meinem Befinden relativ oft. Also da würde ich sagen, dass der erweiterte Mythos sich da selber ein bisschen uneinig ist. Okay, dann in Bezug auf die Opfer. Ich hatte es eben schon gesagt, im Originalmythos können es zum Beispiel auch Tiere sein. Aber primär fokussiert sich der Slenderman nach dem Originalmythos nicht auf Kinder. Die beiden Bilder, die man gesehen hat, zeigen Kinder und Jugendliche in der Nähe des Slenderman. Und nach dem erweiterten Mythos können alle Opfer sein. Wobei, wenn man sich die AEGs und AEEs anguckt, dann sind es natürlich vor allem irgendwie Studenten oder so. Okay, dann kommen jetzt so ein paar Dinge, die sich im Originalmythos, im erweiterten Mythos nicht unbedingt widersprechen, die aber im jeweils anderen nicht sonderlich eine Rolle spielen oder so. Etwas, was ich im Originalmythos zum Beispiel kurios finde, ist, dass der Slenderman ein regierungsbekanntes Wesen ist und die Regierung den Slenderman aktiv überwacht und sein Erscheinen verfolgt. Zudem ist laut dem Originalmythos der Slenderman Mittelpunkt von vielen Kulten und Religionen, was eben einfach nur das widerspiegelt, dass der Slenderman nicht irgendwie unscheinbar schleichend ist, sondern tatsächlich offensiv auftritt und offensiv Dinge tut. Dass er im allgemeinen Bewusstsein existiert und nicht einfach nur sich einzeln schleichend Opfer schnappt. Und das, denke ich, einfach nur eine Art, wie sich das widerspiegelt. So, dann, was den erweiterten Mythos angeht. Man sieht öfter, dass der Slenderman im erweiterten Mythos mit anderen Wesen in Verbindung gebracht wird. Primär mit anderen Wesen, die auch im Rahmen von Creepypastas erschaffen wurden. Neben dem Slenderman gibt es nämlich in Creepypasta-Kreisen so 3-4 Monster, die auch recht prominenten Status haben. Natürlich gibt es viele Monster, die im Rahmen von Creepypastas erschaffen werden, aber ein paar von denen erreichen auch über mehrere Autoren und so Popularität. Zwei davon, die ich persönlich kenne, sind der Rake, R-A-K-E, Rake und Jeff the Killer. Die Beziehung zwischen Slenderman und dem Rake kommt aus Everyman's Hybrid. Da tritt der Rake nämlich auf als eine Art Verbündeter des Slenderman. Und Jeff the Killer, der eben einfach nur eine menschliche Horrorgestalt ist, die in Creepypastas erfunden wurde, wird ab und an auch als Gegner des Slenderman bezeichnet oder so. Wobei das, glaube ich, generell, außer von den Autoren dieser Creepypastas, generell eher nicht so toll aufgenommen wird, weil mir persönlich kommt es irgendwie komisch vor, dass ein Mensch, und Jeff the Killer ist ein Mensch, der sich einfach irgendwie sehr entstellt hat und dann anfängt Leute umzubringen, halt irgendwie einen Schneid gegen den Slenderman hat und den mit Messern bewirft oder so. Naja, das bin vielleicht nur ich. So, was beide aber gemeinsam haben, sowohl der erweiterte Mythos als auch der Originalmythos noch, ist, dass der Slenderman viele Arme hat oder Tentakel. Also da kommt es ein bisschen drauf an, wo man guckt. Aber generell ist es so, dass der Slenderman oft mit vielen Armen oder tentakelähnlichen Armen dargestellt wird. Und was mir persönlich am besten gefällt, ist, dass das nicht wirklich Tentakel sind oder so, sondern mehr lebende Schatten oder so, greifbare Schatten. Aber auf jeden Fall, beide sind sich einig, er hat so tentakelähnliche Dinge. So, der nächste Punkt auf der Liste wäre dann die Art, wie sich der Slenderman fortbewegt. Generell habe ich hierzu beim Originalmythos nicht wirklich was finden können. Ich denke aber, die Schilderung ist, dass der Slenderman sich normal bewegt und halt auf Leute zurennt und sie anspringt und so und dann umbringt. Und im erweiterten Mythos gibt es da ganz unterschiedliche Sachen, je nachdem, wo man guckt. Also wenn man sich zum Beispiel die Spiele anguckt, dann bewegt sich der Slenderman gar nicht, sondern teleportiert sich von Ort zu Ort einfach nur. In manchen Alternate Reality Games bewegt der Slenderman sich ganz normal, sag ich jetzt mal. Also setzt einen Fuß vor den anderen und so, kann Türen öffnen und sowas. Und gerade in Creepypastas ist es so, dass der Slenderman seine Beine nicht bewegt, sondern die Tentakel so spinnenmäßig bewegt. So, da haben wir also die generellen Sachen runtergebrochen, die Art, wie er sich kleidet, wie er angreift, wen er angreift und so. Ich selber finde die Ideen des erweiterten Mythos spannender, aber das ist einfach Geschmackssache, denke ich, ob man jetzt greifbare Monster unheimlicher findet als schleichende, ungreifbare Monster. Ich bin aber auch auf ein paar kuriose Sachen gestoßen, während ich das recherchiert habe, die, je nachdem, wo man guckt, Teil des erweiterten Mythos sind. Das erste ist Sigma-Strahlung. Das ist angeblich eine Art von, ja, sowas wie radioaktiver Strahlung, die Opfer des Slendermans krank macht. Also es wird wohl in den Alternate Reality Games relativ oft gezeigt, dass Leute in der Nähe des Slenderman oder wenn sie oft in der Nähe des Slendermans sind, sich sehr krank fühlen, sich erbrechen und so weiter. Ich weiß jetzt nicht genau, welches der ARGs das eingeführt hat, aber in einem von denen wird es eben auf die sogenannte Sigma-Strahlung geschoben, die der Slenderman aussondert. Und das finde ich halt einfach irgendwie komisch, wobei das wahrscheinlich daran liegt, dass mir der Slenderman als wissenschaftlich nicht zu erklärende Entität eben besser gefällt. Sigma-Strahlung als wissenschaftlich identifizierbare Strahlung ist natürlich etwas, was den Slenderman eher zu einer greifbaren Kreatur macht. Ähnlich ist auch das sogenannte Azoth, geschrieben A-Z-O-T-H, das eine Art gedankenkontrollierender Teer ist, also eine schwarze Substanz, mit dem der Slenderman Leute kontrolliert. Ich hatte ja schon die Proxys erwähnt und es scheint wohl so zu sein, dass in manchen der ARGs und in manchen Creepypastas diese Gedankenkontrolle eben auf diese schwarze Substanz zurückgeführt wird, die der Slenderman ab und zu hinterlässt und die vielleicht das Blut des Slendermans ist. Ja, aber das ist wieder sowas, ich finde es ein bisschen kurios, ich finde es irgendwie ein bisschen albern, so gedankenkontrollierenden Schleim, aber das ist wahrscheinlich das gleiche wie das mit der Sigma-Strahlung. So, was ich aber wirklich albern finde, ist, dass der Slenderman das Wetter und die Tageszeit kontrollieren kann. Ja, das ist irgendwie so eine Art Metafähigkeit, würde ich es bezeichnen. Mir gefällt das nicht, weil es versucht, Horror-Klischees oder Horror-Tropes als Fähigkeit des Slendermans zu erklären. Das kommt daher, dass der Slenderman eben in Spielen und so oft im Dunkeln gezeigt wird und bei schlechtem Wetter, aber das ist einfach nur ein Stilmittel des Genres. Also wenn du etwas unheimlich machen möchtest, dann machst du es in der Regel nicht bei Tag auf einem Schmetterlingsfeld, sondern machst es bei Nacht und Regen in einem Wald. So. Das ist aber so, als würde man sagen, dass der Slenderman die Fähigkeit hat, überall schnell Bäume wachsen zu lassen, damit er daneben stehen kann. Also das geht mir ein bisschen zu weit. Das ist quasi den Meta-Gag nicht verstehen. Naja. So viel dazu, was der Slenderman kann. Jetzt immer noch ein paar Worte dazu, woher der Slenderman laut dem Mythos Slenderman eigentlich kommt. Und hier darf ich schon wieder ein neues Internetwort einwerfen. Nachdem wir jetzt schon Alternate Reality Game und Creepypasta haben, kommt jetzt der fantastische Begriff Fake Lore. Ist wieder eine Unterkategorie von Creepypasta und setzt sich zusammen aus den beiden englischen Worten Fake und Folklore, was ebenso viel bedeutet wie gefälschte Folklore, also gefälschte Volksmythen. Ziel von dieser Fake-Lore ist eben, den wahren Ursprung des Slenderman als Bilder im Something Awful Forum zu vertuschen und stattdessen so zu tun, als sei das Monster Slenderman auch schon vorher viel populärer gewesen und schon vor über 100 Jahren in den Volkssagen einzelner Länder aufgetaucht. Was Fake-Lore eigentlich also ist, ist entweder eine Überinterpretation von echten Volksmythen, da sei zum Beispiel als deutsches Beispiel der Erlkönig genannt, den es ja tatsächlich gibt, der aber von Fans des Slendermans sehr gerne herangezogen wird, um zu zeigen, das ist der Slenderman schon. Die andere Seite ist dann einfach die komplette Erfindung von Volksmythen und da wäre als Beispiel der Großmann genannt, der ebenfalls ein Monster aus Deutschland sein soll, das irgendjemand erfunden hatte und dann rückwirkend behauptete, das sei ein Volksmythos in Deutschland gewesen von einem Monster, das im Schwarzwald gelebt hat und eben groß ist und die Leute so verschleppt in den Wald. Dazu gehören neben diesen gefälschten Volksmythen auch noch die Verfälschung oder komplette Fälschung von historischen Abbildungen. Also man verfälscht nicht nur Mythen oder fälscht nicht nur Mythen, sondern auch Bilder oder so. Das populärste Beispiel, das gerade am Anfang sehr oft gezeigt wurde, ist eine Abbildung, die der Ritter heißt und die im Slenderman-Mythos auf den Künstler Hans Freckenberg zurückgeführt wird. Diese Abbildung ist ein Holzstich, die zeigt, wie ein Ritter von einem Wesen mit konturlosem Totenschädel und extrem langen spitzen Arm aufgespießt wird. Wenn man allerdings ein bisschen recherchiert und mittlerweile ist es, glaube ich, ein bisschen bekannter, als es noch am Anfang war, findet man raus, dass es diesen Hans Freckenberg ziemlich sicher nie gegeben hat. Und dass das Bild der Ritter eigentlich auf den Künstler Hans Holbein den Jüngeren zurückgeht. Die Bilder sind sich sehr ähnlich, zeigt nur eine leichte Bearbeitung, weil auf dem Originalbild ist das Gesicht des Wesens, das diesen Ritter ersticht, wesentlich klarer zu erkennen und anstatt einen langen Arm hat das Wesen eine Lanze in der Hand und ersticht den Ritter. Dieses Bild gibt's eben wirklich und ist ein Vertreter eines damals recht bekannten Kunststils, der übersetzt Tanz der Toten bedeutet. Ich möchte das eigentliche Wort des Französischen jetzt hier nicht verunstalten, indem ich es versuche auszusprechen. Deshalb gehe ich mit Tanz der Toten. Auch relativ populär ist, dass man auf Bilder dieser Zeit verweist, einfach eben Bilder des Genres der Tanz der Toten und dann aber Röntgenaufnahmen oder so davon fälscht, die angeblich neue Seiten an den Bildern aufdecken. Also wenn man da ein merkwürdiges Wesen sieht, dann finden die Wissenschaftler mit Röntgenaufnahmen plötzlich heraus, dass der aber auf dem ursprünglichen Bild 8 Arme hatte statt 2, sowas in der Art. Wie der gesamte Rest des Slenderman-Mythos ist natürlich auch dieser Zweig, dem immer wieder neue mythische Ursprünge für den Slenderman gefunden werden, sehr lebendig. Es gibt immer wieder neue gefälschte Abbildungen, mehr Fake-Lore und so weiter. Aber all das ist eben klare Fiktion. Als vorletzten Punkt des Podcasts möchte ich nämlich jetzt auf etwas zu sprechen kommen, was viel unheimlicher ist als der Mythos des Slenderman selber, zumindest in meinen Augen. Nämlich der Moment, in dem der Mythos auf die Realität trifft und in die Realität übersackt. Dabei geht es primär um einen Fall, der sich im Juni 2014 in Wisconsin in den USA abgespielt hat. Damals hatten nämlich 2 12-jährige Mädchen versucht, eine gemeinsame Freundin, die ebenfalls 12 Jahre alt war, nach einer Übernachtungsparty im Wald mit einem Messer umzubringen. Und wenn ich sage versucht umzubringen, dann meine ich auch versucht umzubringen. Die haben insgesamt 19 Mal auf dieses Mädchen eingestochen und mit einigen der Stichen tatsächlich auch das Herz nur knapp verfehlt. Die beiden Mädchen, die dafür dann festgenommen wurden, Morgan Gazer und Anissa Wire, haben der Polizei dann gesagt, als sie verhört wurden, dass sie die gemeinsame Freundin dem Slenderman opfern wollten, um dann anschließend Proxys, also Diener des Slenderman zu werden. Der Plan der zwei war dann, nachdem sie ihre Freundin niedergestochen hatten, einen 300-Meilen-Marsch, eine Meile sind 1,6 Kilometer, also einen 300-Meilen-Marsch anzutreten, von ihrer Heimatstadt in den Nicollet National Forest zu machen, in dem aus irgendeinem Grund die Slenderman-Villa stehen sollte. Das Ganze sei wohl 6 Monate geplant gewesen und der darauf aufbauende Prozess hat 3 Jahre gedauert. Das heißt, eventuell habt ihr letztes Jahr nochmal darüber gehört, denn da sind dann die Verurteilungen ausgesprochen worden für die beiden. Morgan Gazer wurde dazu verurteilt, auf unbestimmte Zeit in einer psychischen Klinik behandelt zu werden, weil man bei ihr Psychosen und Schizophrenie diagnostiziert hat. Und Anissa Wire wurde zu 3 Jahren in einer psychischen Klinik verurteilt, weil man bei ihr eine geteilte psychotische Störung festgestellt hatte. Und das ist eigentlich ganz interessant, weil das bedeutet, soweit ich das richtig verstanden habe, nämlich, dass Anissa Wire mental eigentlich gesund war, aber durch weitgehende Isolation und den sehr engen Kontakt mit Morgan Gazer sich quasi bei ihr angesteckt hat und die Psychosen und die Schizophrenie sich so auch auf Anissa Wire übertragen hat. Scheint ein echtes Phänomen zu sein und das allein fand ich schon sehr spannend. Enden möchte ich mit ein paar abschließenden Gedanken von mir zum Slenderman. Denn der Slenderman fasziniert mich irgendwie an sich als Phänomen. Das liegt zu einmal daran, dass ich es extrem erstaunlich finde, wie etwas, das so einfach zu beweisen falsch ist, sich so ausbreiten konnte und so populär werden konnte. Gleichzeitig ist der Slenderman natürlich auch in einer sehr interessanten Situation, in dem er eine Gemeinschaftsschöpfung des Internets ist. Also obwohl sich Victor Surge dieses Monster damals ausgedacht hatte und Urheberrechte daran hält, gehört der Slenderman letztlich eigentlich niemandem, zumindest kreativ nicht. Natürlich für den Film mussten sie die Rechte mit Victor Surge abklären, mit Eric Knudsen abklären, aber an sich kann mit dem Slenderman jeder machen, was er möchte. Das sieht man schon, wenn man über den Mythos spricht, weil der Slenderman ist für jeden genau das Monster, das er möchte in dem Moment. An sich ist der Slenderman mehr oder weniger ein lebendes, sich ständig veränderndes Ding. Und weil eben jeder dazu beitragen kann, hat sich der Slenderman, glaube ich, mehr als vergleichbare Sachen sehr im allgemeinen Bewusstsein festgesetzt. In gewisser Weise ist der Slenderman das größte Alternate Reality Game überhaupt. Weil so viele Leute wissen, dass der Slenderman Fiktion ist, dass es den Slenderman nicht gibt, dass es auch keine Legende um den Slenderman gibt. Aber dennoch sind so viele Leute so investiert in den Slenderman, dass er letztlich dann doch Teil unserer Welt ist. In dem Zusammenhang ist natürlich eine interessante Frage, die ich jetzt nicht beantworten kann, warum der Slenderman populärer ist als der Rake, der von seinem Ursprung her recht viel gemeinsam hat mit dem Slenderman. Er wurde eben irgendwann erfunden und ein paar Leute sind aufgesprungen. Aber aus irgendeinem Grund hat der Slenderman einen Punkt getroffen, den alle irgendwie faszinierend finden. Und was ich mir vorstellen könnte, ist, dass die Art und Weise, wie der Slenderman auftritt, der Grund dafür ist. Weil der Slenderman in meinen Augen dieses Gefühl einfängt, wenn man glaubt, dass irgendetwas nicht so richtig ist. Also wenn man in einen dunklen Raum guckt und das Gefühl hat, dass ein Punkt ein bisschen dunkler ist als der Rest, irgendwie auffällig ist. Wenn man aus dem Augenwinkel irgendwas sieht, was man nicht ganz erkennen kann, dann guckt man hin und da ist ja doch nichts. Der Slenderman fängt das in meinen Augen perfekt ein. Der Slenderman gibt quasi dem, vor dem wir Angst haben in der Nacht, ein Gesicht. Oder eben keins. Je nachdem, welchen Mythos man kennt. Der erweiterte Mythos ist da, glaube ich, extrem schuld dran. Weil der Slenderman gerade hier immer mehr darauf zugeschnitten worden ist, diese omnipräsente Angst vor irgendwas Unbekannten einzufangen. Also nach dem originalen Mythos steht der Slenderman vielleicht kurz im Wald, aber irgendwann springt er raus und greift dich an. Und nach dem erweiterten Mythos stehst du im Wald und guckst in den Wald rein und du kannst nicht genau sagen, warum, aber irgendwie fühlst du dich beobachtet. Und irgendwo im Wald steht dann der Slenderman und beobachtet dich wirklich, streckt seine Arme nach dir aus in der Dunkelheit, die du nicht siehst, um dich irgendwann zu holen, wenn du nicht damit rechnest.